30. Kapitel. Trau, Schau, Wem. Ich wollte Anastasias Großvater über meinen neuen Helfer erzählen und sagte zu ihm: Zurzeit erscheinen viele Artikel über Anastasia. Sowohl in wissenschaftlichen Kreisen als auch in Glaubensgemeinschaften wird über sie gesprochen. Sie wird auf recht unterschiedliche Weise wahrgenommen. Ein schöpferisches Kollektiv, sehr spirituelle, nette Leute, hat mir angeboten, mit ihnen einen Vertrag abzuschließen. Sie wollten mir die Exklusivrechte für Berichterstattungen in den Massenmedien über die Aussagen Anastasias abkaufen. Ich habe zugestimmt.
Und für wie viel hast du ihnen Anastasia verkauft, Wladimir?
Der Ton und der Sinn seiner Frage wirkten auf mich irgendwie befremdlich, und so entgegnete ich: Wie meinen Sie das verkauft? Ich habe Ihnen mehr über Anastasia erzählt, als im Buch steht. Ich habe es diesen spirituell gesinnten Menschen erzählt, damit sie sich ein persönliches Bild von Anastasia machen und ihre Meinung dazu veröffentlichen können. Sie wollen sich auch mit ihr treffen. Sie sind sogar bereit, eine Expedition in die Taiga zu finanzieren. Ich war mit allem einverstanden. Habe ich was falsch gemacht? Der Alte schwieg. Ohne seine Antwort abzuwarten, fügte ich hinzu: Und was das Geld für die Exklusivrechte betrifft, so ist es bei uns üblich, Dienstleistungen zu bezahlen. Sie werden an Ihren Publikationen wesentlich mehr verdienen als ich. Der Alte saß noch eine Weile wortlos und mit gesenktem Haupt da. Dann begann er zu sprechen, als überlegte er laut.
Geschäftstüchtig wie du bist, hast du ihn Anastasia also verkauft. Und sie? Haben sie gekauft. Wohl in dem Glauben, sie seien die spirituellsten und gescheitesten Menschen der Welt.
Seltsam, was Sie da sagen, als hätte ich irgendetwas Schlechtes getan.
Sag mal, Wladimir, ist denn dir oder diesen spirituellen Leuten nicht einmal die Idee gekommen, Anastasia zu fragen, mit wem sie, wann und unter welchen Umständen sprechen möchte? Und ist es bei euch üblich, sich selbst bei jemandem einzuladen, ohne das Einverständnis des Gastgebers? Denn sie hat keinen von ihnen eingeladen.
Wenn sie keine Lust hat, sich mit ihnen zu treffen, braucht sie es ja nicht zu tun. Sie hat schließlich den Vertrag nicht unterschrieben.
Aber du hast ihn unterschrieben. Sie ist bereit, allen mitzuteilen, was sie weiß. Aber nur sie selbst hat das Recht, die Art und Weise der Kommunikation dafür zu bestimmen. Wenn sie zur Vermittlung ihres Wissens ein Buch und deine Worte gewählt hat, wer hat dann das Recht, ihr etwas anderes aufzwingen zu wollen? Sie hat ihre Wahl bereits getroffen, und nun kommt jemand anders daher und will das ändern. Ziel und Zweck dieser Handlungsweise sind von vornherein klar. Aber sie wird nicht mit solchen Leuten sprechen, die sich für etwas Besseres halten als alle anderen. Denn sie weiß genau, dass sie mit ihrer Überheblichkeit alles verzerren und verfälschen und die heiligen Wahrheiten nach eigenem Gutdünken auslegen werden.
Warum müssen Sie denn alles von vornherein so schwarz sehen? Diese Leute interessieren sich für viele Lehren. Sie sind ausgesprochen spirituell.
Sie halten sich für die allerspirituellsten Menschen. Geistige Überheblichkeit ist die schlimmste Todsünde. Stolz.
Ein mir unerklärliches Gefühl der Unzufriedenheit mit mir selber beschlich mich. Da ich noch kein Geld aus dem Vertrag erhalten hatte, gelang es mir, ihn zu stornieren. Einige Zeit darauf unterschrieb ich, nichts Böses ahnend, einen weiteren Vertrag mit einem spirituellen Zentrum. Diesmal ging es um die Exklusivrechte der Veröffentlichung meiner Interviews. Wieder waren es die feinen Manieren und die geistigen Kenntnisse der Interessenten, die mich beeindruckten. Außerdem ging es in diesem Vertrag nur um mich selbst, und über mich selbst konnte ich ja frei verfügen. Aber erneut entpuppte sich dieser Vertrag als eine Falle, und zwar sowohl für die Leute des Zentrums als auch für mich. Denn wieder war das Ganze eine Art Kauf und Verkauf von Anastasia. Diesmal war es nicht Anastasias Großvater, sondern eine Moskauer Journalistin, die sich über den Vertrag empörte. Als sie ihn gelesen hatte, sagte sie: »Ach du Schande, verkaufst du Anastasia aber billig. Lies dir nochmal den Vertrag genau durch, Zeile für Zeile. Du überträgst damit persönlich die Rechte, alles, was mit Anastasia zu tun hat, in den einflussreichsten Medien zu veröffentlichen. Außerdem erlaubst du deinen Vertragspartnern, alles so darzustellen und zu deuten, wie es ihnen passt. Du hast dich sogar der Möglichkeit beraubt, gegen ihre Darstellung zu protestieren, ganz egal, was sie schreiben.
Wie weit sie damit wirklich recht hatte, ist schwer zu sagen. Am besten, ich führe hier einige Auszüge aus dem Vertrag an. Erstens, Vertragsgegenstand. 1.1. Der Autor überträgt die Exklusivrechte für Videoaufnahmen seiner Person sowie für sonstiges Videomaterial, das direkt oder indirekt mit der Produktion des Fernsehprogramms Anastasia, im weiteren Programm genannt, zu tun hat, an den Vertragsnehmer. Die oben erwähnte Übertragung der Rechte gilt für alle Länder der Welt. 1.2. Der Vertragsnehmer verpflichtet sich, auf eigene Kosten 3 Programme mit einer Dauer von je 30 bis 40 Minuten auf dem professionellen Datenträger Digital Betacam je ein Stück zu produzieren. 1.3. Im Einverständnis beider Vertragsparteien werden alle Geschäftsverhandlungen mit Video-, Film- und Fernsehstudios, einschließlich Kabelfernsehen und jeglicher anderer mit beliebiger Ausrüstung produzierter Videoaufnahmen über Aufnahmen zum Thema Anastasia ausschließlich vom Vertragsnehmer geführt. Alle Videoaufnahmen werden vom Vertragsnehmer nach eigenem Ermessen benutzt. 1.4. Solange der Vertrag rechtskräftig ist, ist der Autor nicht befugt, Videointerviews an Dritte zu geben oder Videoaufnahmen zu produzieren, in denen direkt oder indirekt die gleichen Begriffe oder Fachwörter verwendet werden, die in den Programmen des Vertragsnehmers enthalten sind. Ich vergegenwärtigte mir noch einmal alle Ereignisse, die mit dem Schreiben, der Herausgabe und dem Vertrieb des Buches Anastasia zu tun hatten und kam zu folgendem Schluss. Menschen, die sich als besonders spirituell ausgeben, haben eine Schattenseite, vor der sie sich fürchten. Und deshalb haben sie den Drang, sich selbst und anderen ihre Spiritualität zu beweisen, indem sie ständig darüber sprechen. Wahrscheinlich haben sie Angst davor, dass ihre dunkle Seite sonst entdeckt wird. Mit Unternehmern hat man es da wesentlich einfacher. Sie sind offener in ihren Handlungen und Bestrebungen, versuchen nichts zu verbergen und sind folglich sich selbst, ihren Mitmenschen und der ganzen Gesellschaft gegenüber ehrlicher. Vielleicht täusche ich mich, aber bestimmte Tatsachen kann man einfach nicht übersehen. 3 Moskauer Studenten tippten den Text von Anastasia ein. Sie hatten dabei keine baldige Entlohnung im Sinn und über spirituelle Themen sprachen sie nie. Der Direktor der Moskauer Druckerei Nummer 11, der ehemalige Offizier Grusja G.W., gab das Buch auf eigene Kosten heraus. Die Auflage war niedrig. Und es waren eigentlich nur Verluste zu erwarten gewesen. Auch Grusja sprach nie über spirituelle Dinge. Die zweite Auflage finanzierte ein gewisser Herr Nikitin, Direktor eines Moskauer Unternehmens. Erst später stellte sich heraus, dass er gar keine Büchergeschäfte betrieb. Den größten Teil der Auflage überließ er mir zum Verkauf, ohne auch nur eine Rückzahlungsfrist zu stellen. Auch für ihn waren spirituelle Dinge kein Gesprächsthema. Dann waren da die spirituell Aufgeschlossenen. Es wurde eine Auflage von 45.000 Raubkopien gedruckt. Als diese spirituelle Firma aufflog, sprachen die Inhaber von ihrer Spiritualität und ihrem Wunsch, zum Licht beizutragen. Sie versprachen, das Autorenhonorar zu zahlen. Aber bis zum heutigen Tage ist es bei diesem Versprechen geblieben. Das ist beileibe kein Einzelfall. Spirituell orientierte Menschen scheinen im Allgemeinen eine regelrechte Abscheu vor Rechnungen zu haben, besonders wenn sie sie selbst zahlen müssen. Was nun die Übergabe von Exklusivrechten betrifft, so möchte ich auf den Seiten dieses Buches Folgendes erklären. Nie wieder werde ich an irgendjemanden die Exklusivrechte für die Deutung von Anastasias Äußerungen abtreten. Und sollte jemand dennoch von derartigen Privilegien sprechen, so mögen alle wissen, ich habe solche Rechte nicht freiwillig abgetreten. Weshalb sage ich freiwillig? Nun, an die Adresse der Moskauer Journalistin, die mir geholfen hatte, den Vertrag zu annullieren, gingen alsbald jede Menge anonyme Drohungen ein. Wer hat das getan? Was wollten sie? Und so etwas schimpft sich spirituell. Sie beschützen ihre Spiritualität durch mafiose Erpressermethoden. Ich kenne einige Mitglieder von Verbrecherbanden und manche von ihnen sind durchaus keine Unmenschen. Ihnen möchte ich raten, seid vorsichtig im Umgang mit sogenannten Spiritualisten. Denkt in Ruhe darüber nach, bevor ihr eine Entscheidung trefft und überlegt euch genau, was diese Leute im Schilde führen. Und noch etwas. Im ersten Band hatte ich geschrieben, dass ich Anastasia eingeladen hatte, im Fernsehen aufzutreten. Doch sie hatte das Angebot abgelehnt. Ich hatte damals nicht verstanden, warum. Nun jedoch ist mir klar, dass sie vorhergesehen hatte, was daraus werden würde. Schon bald nach dem Erscheinen des Buches tauchten die verschiedensten Deutungen ihrer Aussagen auf. Es gab darunter interessante und strittige Deutungen. Aber es war auch der Wunsch bestimmter Menschen zu erkennen, Anastasias Gedanken nach ihren eigenen Interessen zu deuten. Einige sagten mir direkt auf den Kopf zu: Bildest du dir ein, du hättest das Alleinrecht, mit ihr zu sprechen? Oder: Du verstehst nicht alles. Lass auch andere mit ihr sprechen. Das wird einen größeren Nutzen haben. Doch Anastasia ist kein Objekt, das man jemandem übergeben kann. Sie ist ein Mensch. Sie hat das Recht, selbst zu entscheiden, mit wem und worüber sie sprechen will. Mir wurde jetzt immer deutlicher, dass Anastasia in der Tat einem gewaltigen Ansturm sichtbarer und unsichtbarer dunkler Kräfte in Form fanatischer und eigennütziger Menschen ausgesetzt war. Ich weiß, sagte sie im ersten Buch, zahlreiche dunkle Kräfte werden mich angreifen und die Erfüllung meines Traumes zu verhindern suchen. Doch ich fürchte mich nicht vor ihnen, denn ich bin stärker als sie. Ich bin gewiss, dass ich Zeuge der Erfüllung meiner Pläne sein werde. Ich werde einen Sohn gebären, unseren Sohn Wladimir, und ihn aufziehen. Und die Menschen werden aus dem Zeitalter der Dunkelmächte entrückt werden. Die Tiger-Einsiedler erziehen ihre Kinder bis zum 11. Lebensjahr. Also wird Anastasia noch mindestens 10 Jahre durchstehen. Und was geschieht dann? Fragte ich den Großvater. Wird sie danach unvermeidlich umkommen? Schwer zu sagen, antwortete der Alte. Alle anderen sind viel schneller ums Leben gekommen. Sie hat schon mehrmals den Pfad beschritten, der eigentlich ihren physischen Tod hätte bedeuten sollen. Aber jedes Mal ist im letzten Moment das vergessene, viel stärkere kosmische Gesetz hell aufgeflammt. Dieses Gesetz beleuchtete gleichsam das wahre Wesen des irdischen Daseins und hielt ihren Körper am Leben. Der Alte schwieg und ritzte mit seinem Stock erneut irgendwelche Zeichen in den Sand. Auch ich verfiel in Nachdenken. Da habe ich mir ja eine schöne Geschichte eingebrockt, dachte ich. Und das Schlimmste daran ist, ich kann jetzt nicht mehr aussteigen. Irgendwie könnte ich mich da vielleicht schon noch herauswinden, aber jetzt, wo das Kind da ist, kommt so etwas nicht mehr in Frage. Anastasia hat einen Sohn geboren. Sie sollte sich jetzt eigentlich um das Kind kümmern, aber sie lässt nun mal nicht von ihrem Traum ab, die Menschen aus dem dunklen Zeitalter zu entrücken. Und daran wird sich auch nichts ändern, denn sie ist sehr hartnäckig. Nein, ganz gewiss hält sie an diesem Plan fest. Doch wer wird ihr in ihrer Naivität schon helfen? Wenn ich jetzt noch damit aufhöre, mein Versprechen an sie einzulösen, wird niemand mehr übrig sein. Das würde eine herbe Enttäuschung für sie sein, und Enttäuschungen sind für stillende Mütter ganz schlecht. Es geht nun einmal vor, dass sie ihrem Kind in Ruhe die Brust geben kann. Ich fragte den Alten: Gibt es irgendetwas, was ich für Anastasia tun könnte? Versuche zu verstehen, was sie dir sagen will. So wirst du statt deiner inneren Zerrissenheit ein gegenseitiges Verständnis aufbauen. Eine warme Welle wird dein Herz durchströmen und ein neuer Tag wird anbrechen. Könnten Sie sich etwas konkreter ausdrücken? Das ist nicht so leicht. Die Aufrichtigkeit spielt dabei eine große Rolle. Tu das, was dir Herz und Seele gebieten. Anastasia hat von einer kleinen, heruntergekommenen Provinzstadt gesprochen. Ihr zufolge könnte dieses Städtchen reicher sein als Rom oder Jerusalem. Denn in seiner Umgebung gibt es zahlreiche heilige Stätten aus der Zeit unserer Vorfahren, die noch bedeutender sind als die Tempel Jerusalems. Die einheimische Bevölkerung hat jedoch kein geeignetes Bewusstsein, um diese Heiligtümer zu erkennen. Ich will dorthin fahren und versuchen, daran etwas zu ändern. Das ist so auf Anhieb nicht möglich, Wladimir. Oh, das habe ich nicht gewusst. Aber ich habe es Anastasia versprochen. Jetzt muss ich auch etwas unternehmen. Wenn du nichts von der Unmöglichkeit weißt, wirst du etwas bewirken können. Ich wünsche dir viel Erfolg. Für mich wird es jetzt Zeit zu gehen. Ich werde Sie begleiten. Das wäre Zeitverschwendung. Ich brauche keine Begleitung. Kümmere dich lieber um deine eigenen Angelegenheiten. Der Alte stand auf und reichte mir die Hand. Während ich Anastasias Großvater nachsah, wie er durch die Allee davonschritt, dachte ich an meine bevorstehende Reise nach Gelendzschik und erinnerte mich, was Anastasia über diese Stadt gesagt hatte. Der Grund, warum ich auf Gelendzschik zu sprechen gekommen war, war folgender.